sondern es ist auch der Abschluss unserer Osterserie Hashtag Jesus. Heute schauen wir nicht direkt einen Bund an, sondern wir schauen uns die Position, die Arbeit eines Hohepriesters an. Und im Sinnbild, aber immer im Fokus, der Hohepriester, unser wahrer Hohepriester, ist Jesus Christus. Paulus nennt ihn den einzigen wahren Hohepriester. Bevor wir Jesus fokussieren, möchten wir aber den alttestamentlichen Hohepriester anschauen. Der Hohepriester ist der ranghöchste Jude, so gesehen, aus religiöser, aber auch aus kultureller Sicht. Sein Wort hat Kraft, sein Wort hat Gewicht. Wahrscheinlich stärker als jedes andere. Wie es seine Position sagt, er ist der höchste Priester. Er ist so eine Art wie eine Verbindungsposition zwischen, man könnte sagen, ein Vermittler zwischen Gott und Mensch. Also überspitzt könnte man sagen, er hat eine gewisse päpstliche Funktion. Genau, so ein gewisser Mittler. Und das ist nicht einfach nur so gesagt, sondern der Hohepriester ist der Einzige, der einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen konnte. Das Allerheiligste ist der eine Raum der Stiftshütte, besteht ja aus dem Heiligtum und das Allerheiligtum, das Allerheiligste. Und in dieser Stiftshütte, was ja den Tempel dann symbolisiert, der mobile Tempel, durfte er ein einziges Mal im Jahr am großen Versöhnungstag reingehen und für die Sünden des Volkes sühnen. Und das war eine große Sache. Und auch der Hohepriester, der musste sich bereit machen. Ich werde es nachher aufzeigen, was das alles bedeutet. Er hat einen ganzen Katalog von Reinigungen und von Pflichten, die er dann einhalten muss. Und das ist nicht einfach so, ja, wenn du Zeit und Bock hast, dann mach doch das. Und wenn du halt zu lange geschlafen hast, dann kein Problem. Gott ist ein Gott der Gnade und Liebe, easy peasy. Das war damals nicht so. Die Einhaltung, die der Hohepriester machen musste, die waren wichtig. Weil das Allerheiligtum, das war nicht einfach nur ein schöner Raum, sondern wie es der Name sagt, es ist das Allerheiligste. Die Bibel sagt uns, dass Gott in diesem Raum Platz nahm. In diesem Raum war auch die Bundeslade. Und ich möchte euch noch mal kurz fragen, es hatte drei Gegenstände in dieser Bundeslade. Was waren die Gegenstände? Das Manna, das ist etwas, was viele nicht wissen, genau, das Wort ist, das Manna, eine Schüssel Manna als Bild, das Manna, das ihr Gott gegeben habt in der Wüstenzeit, als Nahrung. Genau, das Bild, das Gott nährt uns immer wieder. Genau, das Manna, was war sonst noch in der Bundeslade? Gerichtig, die Leuchter. Von Aaron, genau, kommen wir nachher noch zum Schluss, wieso das wichtig ist. Ah, nicht von vier. Noch etwas fehlt. Ist der Leuchter nicht drin?
Nein.
Ah, stimmt, sind nämlich drei. Richtig, die Bundestafeln. Richtig, die beiden von den beiden, aber die Leuchter, was ist mit den Leuchtern schon wieder? Tricky, schon wieder etwas gelernt. Auf alle Fälle, diese drei Gegenstände waren drin, also auch heilige Gegenstände, die Bundeslade war so auch heilig. Und in dieser Allerheiligtum, da wusste der Hohepriester, ich muss mich befreien, er konnte auch für sich dann ein Opfer geben, wenn er sündig war. Und da konnte man nicht einfach lockerflockig reingehen. Es war sogar so, dass gewisse Hohepriester haben sich eine Schnur um den Fuß angebunden, dass wenn er nicht genügend vorbereitet war, dass er tot umfliegt. Weil das war nicht, Gott war gegenwärtig dort und Gott sagt, ich möchte, dass kein Makel ist. Und man konnte sich ja schützen, man konnte sich ja vorbereiten und für das auch vorbereiten. Aber das war wichtig, dass man da wirklich, dass man da bereit ist dafür. Und mit der Schnur konnte man dann den Hohepriester wieder rausziehen aus dem Allerheiligtum. Man konnte nicht einen Stoß reinschicken und sagen, ja gut, wir holen ihn nur, wir sind jetzt nur zufällig da und so. Das war nicht ganz unkompliziert. Genau, dass der Stab des Aaron dort ist, das macht sehr viel Sinn, weil der Aaron ist der erste Hohepriester. Von ihm und seinen Nachfolgern, von seinen Kindern, stammt dann immer der nächste Hohepriester ab. Von Aaron, dem Bruder von Mose. Jetzt aber wollen wir reingehen in die Bibel, in das dritte Buch Mose, Levitikus, Kapitel 16. Und dort sehen wir wie eine Auflistung, was am großen Versöhnungstag mit dem Volk und was auch mit dem Hohepriester geschah. Was ist die Vorbereitung des Hohepriesters am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag? Als erster Vers 4, er wäscht sich rein. Sich reinwaschen ist etwas, was immer wieder im Judentum gang und gäbe ist, dass man sich lieber zu viel als zu wenig, so ein Vorbote von dieser Zeit oder aktuell, dass man sich immer wieder sauber hält, nicht nur in Bezug auf Gott und Gottes Dienst oder Tempel, sondern auch in Bezug auf Bewirtung von Gästen und so weiter und so fort. Also die Reinwaschung ist wie ein roter Faden durch die jüdische Prägung. Dann zieht er sein wunderschönes, hohepriestliches Gewand aus und zieht sich sein leinenes Priestergewand an. Das klar beschriebene, leinene, heilige Priestergewand an, das er nur am Yom Kippur anhat, wenn er eben ins Allerheiligste geht. Dann bringt er für sich ein Stier als Sündopfer, dass er sich selber Gott nähern kann. Außer er hat nie gesündigt, aber wir werden nachher lesen, dass nur jemand gibt, der nie gesündigt hat. Und er bringt also für sich selber, für seine Sünden, bringt er vorher, bevor er dann reingehen kann, ein Sündopfer, dass er seine Schuld getilgt hat, dass er in dieses heilige Zelt eintreten kann. Danach, Vers 12, betritt er dann das Allerheiligste und bringt dann das Sündopfer, der Ziegenbock, für das ganze Volk dar. Also er trägt die Sünden dann übertragen vom ganzen Volk durch den Ziegenbock. Spannend ist auch, dass dann zwei Böcke dort vor dem Zelt dann sind und es wird das losgeworfen, welcher dieser Ziegenböcke geopfert wird. Genau, darum habe ich auch das Lot eingebaut. Nein, hat überhaupt nicht damit zu tun, aber man hat dann immer zwei Böcke reingebracht. Genau, und man hat dann losentschieden, welches das denn der Sündenbock ist. Nach den beiden Opfern hat er dann wieder das schöne und blutige, mittlerweile natürlich Gewand abgezogen, hat sich wieder gewaschen und hat sich dann wieder das wunderschöne, amtliche Hohepriesterkleid angezogen. Und zum Abschluss, das Volk war dann draußen, das war ein großer Freudentag, der Versöhnungstag. So wie heute ein Freudentag ist, dass wir wissen, unsere Schuld ist getilgt, Christus ist auferstanden. Und dass zum Schluss zur Dankbarkeit und zur Freude ein Brandopfer noch dargelegt. Genau, das so die wichtigsten Stationen des Hohepriesters seines Tages. Und jetzt wollen wir aber sehen, den Link zu Jesus. Jetzt haben wir gesehen, was ein Hohepriester macht am großen Versöhnungstag. Und wir sehen, dass sehr viel von Jesus zu entdecken ist in seinem hohepriesterlichen Amt. Und da möchte ich starten mit einem Vers, den allgemeinen Vers in Hebräer 7, 26. Dort schreibt der Verfasser des Briefes: Christus allein ist der Hohepriester, den wir brauchen. Er ist heilig und jede Schuld. Er ist rein und ohne Fehler, von Gott hoch erhoben auf den Ehrenplatz im Himmel. Der Hohepriester hat eine sehr wichtige Funktion, aber Jesus kam und ersetzte den so gesehen den Hohepriester und er ist der einzig wahre Hohepriester, den wir brauchen. In ihm fällt alles zusammen, auf ihn kommt alles zusammen. Jetzt wollen die verschiedenen Stationen auf Jesus rückweisen. Der Hohepriester hat sich gewaschen, dass er als Vorbereitung. Und Jesus hat sich auch immer gewaschen, so wie das jeder Jude auch tat, vor jedem wichtigen Einsatz. Aber spannend ist auch, dass sich Jesus nicht nur gewaschen hat, sondern dass Jesus auch wusch, dass er aktiv andere gewaschen hat. Und zwar am letzten Abend vor der Passion hat er die Füße seiner Apostel, seiner Jünger gewaschen. Und zwar, wir lesen das im Johannes 13. Nachdem Jesus ihm die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück und fragte seinen Jünger: Versteht ihr, was ich eben getan habe? Der dienende Gott. unvorstellbar, dass so ein großer Hohepriester, der eine extreme Stellung hatte, wunderschöne Kleider, einen Rang, ein extrem wichtiger Rang, hoch angesehen oder höchst angesehen, dass dieser anderen Priestern die Füße gewaschen hat, das kann man sich so nicht vorstellen, weil das ist ein Dienen, das kann man sich nicht vorstellen. Aber Jesus, unser Hohepriester, war sich nicht zu schade, seine Jünger die Füße zu waschen. Notabene seinen Jüngern, die wenige Stunden später dann in alle Himmelsrichtungen verlassen haben oder teilweise sogar verraten haben, als ein Sinnbild, ich, der große Herr und Gott, ich diene auch. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, ich diene den Menschen. Der Hohepriester hat ein wunderschönes Gewand angezogen, Jesus aber zog am großen Versöhnungstag, also an Ostern für uns, sein Gewand der Herrlichkeit ab. Und das tat er nicht nur, weil er am Kreuz sich blutig schlug ließ, sondern das machte er als Lebensstil. Ich meine, das zeigte nur schon seine Geburt, dass er in einem Stall oder in einer Höhle zur Welt kam. Dass von seinen ersten 30 Jahren nicht viel erwähnt wird, weil es nicht auffällt. Dass er einen guten, aber jetzt nicht überspektakulären Job als Zimmermann tat. Sein Leben ist nicht wie, hey, wow, das ist einfach so eine Instagram-Story hoch 10, sondern eher unter Radar. Es zeigt seine Kraft auf andere Art und Weise. Und auch als er dann die 3 Jahre diente, hat er nicht die bekanntesten Theologen nachgezogen oder die wichtigsten Jungkräfte religiöser Natur, politischer oder kultureller nachgezogen, sondern er hat auf Leute gebaut, die andere Leute verächtlich nachgesehen haben teilweise. Leute mit einem gewissen Vorstrafenregister teilweise sogar. Aber er hat sie von innen verändert. Aber von außen dachte man, ja, okay, spezielle Wahl, spezieller Mix. Sein Lebensstil ist, dass er sein Königsgewand ihm wieder um unsertwillen abgezogen hat. Aber dass wer genauer angeschaut hat, wer genauer sein Leben betrachtet hat, hat genau verstanden, warum er das so getan hatte. Dann hat Jesus das Allerheiligste, genau noch den Vers dazu, den Zugehörigen hätte ich fast unterschlagen, Philipper 2, Vers 6, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Wir werden dann später noch hören, dass er sehr wohl auch sehr königlich gekleidet hat und seinen Glanz aller Welt gezeigt hat, aber er hat sich nicht daran festgehalten, er konnte es auch abziehen, wenn es gepasst hat. Der hohe Priester betrat das Allerheiligste und auch Jesus betrat das Allerheiligste. Hebräer Kapitel 4, Vers 14 sagt uns, lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Denn in ihm haben wir einen großen Hohepriester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Wie Doro schon erwähnt hat, was wären wir ohne Ostern? Ostern ist ja die Geburtsfeier, dass eben Jesus in dieses Allerheiligste geht. Dass Jesus durch den Kreuzestod und durch die Auferstehung, dass wirklich der Weg von jedem Einzelnen direkt zu Gott frei ist. Dass der Umweg über die Opfer hinfällig ist, weil er das Opfer ist, weil er in das Allerheiligste ging. Ist es für uns wieder möglich. Und nur er konnte es tun. Es konnte keiner tun, es konnte auch nicht ein Petrus tun, ein Paulus oder andere wichtige Männer oder Frauen, die ein gutes Leben führten, die sehr viel Erkenntnis hatten und moralisch integer waren und alles. Ein einziger konnte das tun, Gottes Sohn. Und darum schickte Gott sich selbst runter. Es gibt ja das Beispiel, dass wenn Gott ein Selfie macht, siehst du Jesus. Und in Jesus sehen wir Gott, an seinem Leben sehen wir Gott. Und darum liebe ich es auch, in den Evangelien zu lesen, wie Jesus redet, wie Jesus wirkt, wie barmherzig Jesus ist, wie Jesus aber auch streng sein kann, wenn es um etwas geht, was wir versuchen schön zu reden oder zu heucheln. In Jesus sehen wir Gott, der für uns eintritt. Er wusste, wenn ich einen Weg machen kann, wenn ich das starke Band eines Hohenpriesters noch verbessern kann, dann einzig und allein, indem ich meinen einzigen Sohn schicke. Er kann es raushauen. Der Hohepriester hat dann eben die zwei Opfer gemacht für sich und für das Volk. Und Jesus musste für sich ja nicht opfern, weil er ohne Sünde war. Er hat sich aber geopfert um unsertwillen, um deine und meine Schuld. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unseren Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Also wir sehen hier im ersten Teil, Christus, der ohne Sünde war, gab sich hin. Und vielleicht geht es wie mir, jede Ostern liest es wieder neu und spricht sich wieder neu an. Und dennoch ist es unvorstellbar, wie tief die Enttäuschung war. Wir haben vorgestern, trafen wir uns hier für Gebet, Abendmahl, Lobpreis. Und da kam so die Geschichte von den Emmaus-Jüngern auf. Also zwei Jünger, die in Jerusalem nach Emmaus liefen, darum heißen sie die Emmaus-Jünger. Auf alle Fälle, sie liefen und der auferstandene Christus lief mit ihnen. Und sie waren derart in ihren Frust, in ihrer Enttäuschung gefangen, dass sie ihn gar nicht erkannten. Und er sprach die ganze Zeit, hey, ihr müsst nicht traurig sein, das musste geschehen und so weiter und so fort. Und immer noch nicht merken sie, sie merkten es ja dann erst, als er das Brot brach, dass sie sich erinnerten, wie das geschah. Ein spannender Punkt. Auf alle Fälle, wir können uns kaum vorstellen, wie enorm die Niederlage schmerzte. Wie das Gefühl da ist, es ist alles verloren, all unsere Hoffnung, alles, was sie gedacht haben, es war so extrem, dass obwohl sie Jesus mit ihnen lief, dass sie nicht erkannten. Und ich kann mir schon vorstellen oder ausmalen, dass wenn du so enttäuscht bist, dass es für dich unvorstellbar ist, dass du es gar nicht schnallst. Du bist so von deiner Angst gefangen, von deiner Enttäuschung, dass du das Gute gar nicht siehst, was neben dir sein kann. Und das hat mir wieder einfach die Augen geöffnet, wie groß der Triumph ist. Wie tief die Niederlage war, wie tief der Schmerz war an Ostern. Aber eben, dass schlussendlich Gott das letzte Wort hat mit der Auferstehung und wie süß der Triumph nachher. Man sagt auch Jesus das größte, es gab ja schon viele Comebacks, aber Jesus gab das größte Comeback aller Zeiten. Genau, das zweitletzte, Jesus trägt wieder das Gewand der Herrlichkeit. Ich habe vorher gesagt, dass Jesus auch manchmal auch das schöne Gewand abgezogen hat, um uns zu dienen. Aber hier hat er sein Gewand wieder angezogen. Hebräer Kapitel 2, Vers 9 schreibt, aber wir sehen, dass Gott seinen Sohn Jesus, der für kurze Zeit niedriger war als die Engel, mit Ruhm und Ehre gekrönt hat. Dies war der Lohn für sein Sterben am Kreuz. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass Jesus für alle den Tod erlitten hat. Er hat wieder das schönste Kleid angezogen und Kleid ist immer auch ein Sinnbild. Kleid ist mehr einfach nur ein schöner Stoff, sondern es ist ein Sinnbild für etwas zu feiern. Wenn wir in eine Hochzeit gehen, ziehen wir uns schön an. Sonntag in der Regel ziehen wir uns schön an. Wir feiern etwas, wir feiern die Freude, wir feiern, dass wir etwas zu feiern haben, auf Deutsch gesagt. Und Jesus zieht das Gewand der Herrlichkeit, der Freude wieder an. Und wir werden Jesus sehen am Himmel in einem wunderschönen Kleid. Es ist mehr als nur ein Stück Stoff. Es ist eine Message, es ist eine Verkündigung. Und das Letzte, und für mich auch eines der Wichtigsten ist, die Zeit der Opfer ist vorbei. Hebräer 9, 25. Christus brauchte sich nur ein einziges Mal zu opfern. Der Hohepriester dagegen musste jedes Mal aufs Neue ins Allerheiligste gehen und das Blut eines Tieres darbringen. Ich habe letzte Woche erwähnt in der Predigt in Luzern, dass ich hatte ja die, die Aufgabe, die viele der Opfer darzubringen. Und Joel hatten so die schönen Opfer, die Dankesopfer erwähnt, und ich durfte dann die Schuld- und Sühneopfer und alles einbringen. Und mit viel Blut und Schuld und Sühne und alles. Und ich fand das manchmal auch ein bisschen schwer. Die ganze Thematik, einfach der ganze Prozess auch von den Tieren. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe extra den Kindern noch ein Schaf ausgerissen, ich habe sie gefragt, welches Schaf ich nehmen darf. Und die Vorstellung, dass wenn ich eine Schuld auf mich gezogen habe, dass ich dann ein Tier nehmen musste und mit dem zu einem Priester gehen musste, vor den Altar stellen musste, und der hat das dann getötet. Ich finde das eben nicht immer einfach zu handeln, oder? Dass dann das unschuldige Tier dann sterben muss. Natürlich ist es ein Bild dann auch für Jesus auch, dass er unschuldig für uns starb. Aber ich bin mega froh, in einer Zeit leben zu dürfen, dass kein Schaf mehr für meine Schuld oder keine Taube, kein Ziegenbock, kein Stier, je nach Schuld oder je nach Position, die du hattest, bluten muss dafür. Dass ich einfach zu diesem Christus gehen kann, dass ich weiß, wenn ich zu ihm gehe und bekenne und bereue, ist meine Schuld getilgt. Und das gibt eine tiefe Dankbarkeit, aber soll auch einen guten, einen positiven Druck auslösen. Ich möchte eben diesen Jesus suchen und finden. Ich möchte meine Sachen, an denen ich arbeiten möchte, fortsetzen. Ich möchte mich nicht links und rechts mich ablenken lassen. Ich möchte, dass Gott sinnbildlich auf meinem Thron sitzt. Wir haben einen Thron in der Ecke, und an diesem Thron soll Jesus sitzen. Überall in meinem Leben soll Gott gegenwärtig sein. Und das bedeutet nicht, dass ich ihm wieder hinfalle. Aber es bedeutet, dass ich ihm wieder aufstehe, dass wir ihm wieder aufstehen und sagen, Jesus, bis in alle Winkel sollst du mein König sein. Ich lade dich ein. Wir müssen nicht mehr opfern. Wir müssen nicht mehr einen ganzen Paragraphen nehmen. Wir müssen ein Tier aufbringen, das für meine Schuld sterben muss. Ich kann zu dir kommen. Das Einzige, was ich machen muss, ist ein offenes Herz. Einsicht, Reue und der Wille für Veränderung und der Wille, etwas umzusetzen. Und das ist das, was wir auch gedenken am Abendmahl, dass wir immer wieder feiern, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz sein Körper, sein Blut vergossen hat und dass der Weg zu Gott frei ist. Nicht mehr wie ein Opfer, nicht mehr ein Tier auszusuchen, das für uns sterben muss, sondern wir können direkt mit Gott kommunizieren. Wir können mit diesem Gott kommunizieren, der den ganzen Weltall erschaffen hat. Das ist eigentlich unvorstellbar. Und ich möchte das immer wieder für mich neu vergewissern, was für ein Riesenprivileg das ist. Dass wir diesen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der ein Auge, der alle Tiere bis ins Detail perfekt konstruiert hat, dass wir ihn Vater nennen dürfen, dass wir ihn uns nähern dürfen. Im kurzen Gebet, immer wieder. Was für ein Vorrecht. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du einfach als Maßnahme deinen einzigen Sohn geschickt hast, der uns gezeigt hat, wie du bist, der uns ein Bild gegeben hat, dass wir uns noch besser vorstellen können, ein Bild von einem Menschen, wie du bist, in all deiner Barmherzigkeit, in all deiner Klarheit, in all deiner Liebe. Und ich möchte danken, Jesus, dass du nicht nur ein Vorbild bist für uns gelebt, ich möchte auch danken, dass du für uns gestorben bist. Es ist unvorstellbar, was für Qualen du dich auf dich nahmst. Und wir können uns wahrscheinlich auch kaum vorstellen, wie bitter die Niederlage schmeckte für die Leute, die mit dir umherzogen damals. Wie niedergeschlagen die Leute waren, weil sie dachten, es ist alles aus. Es waren drei coole Jahre, aber es ist vorbei. Aber wie so oft ist nicht alles vorbei, auch wenn es vorbei scheint. Ich möchte dir danken, dass du das größte Comeback aller Zeiten getan hast. Und dass du wieder auferstanden bist, und dem gedenken wir, das feiern wir heute. Ich möchte dich loben und preisen dafür und möchte dir danken, dass es uns einfach dankbar macht, dass wir den ganzen Opferkatalog nicht mehr studieren müssen, dass wir den ganzen Weg, diesen ganzen Umweg nicht mehr gehen müssen, dass wir die freie Bahn haben, direkt zu dir zu kommen. Und ich bitte dich, dass uns das nicht nur dankbar macht, sondern auch motiviert, dass uns das positiv anstachelt, immer wieder dich zu suchen, dich zu finden. In all unseren Siegen und in all unseren Niederlagen. In allem, was wir überwunden haben, in allem, was wir noch anstehen. Dass wir dich suchen und finden. Dass wir dich in unser Leben lassen. Dass du in all unseren Bereichen unseres Lebens am Thron sitzt. Und deine Auferstehungskraft wirksam wird. Zu deiner Ehre. Ich möchte dich loben und preisen und danken für all, was du tust, getan hast und noch tun wirst. Amen.